Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goldboden, dem Podcast vom Handwerk fürs Handwerk und vor allen Dingen übers Handwerk. Ich bin Peter Haas von Handwerk BW, dem Sprachrohr für die 140.000 Betriebe in Baden-Württemberg. Und wer uns schon länger folgt und zuhört, der weiß, welche Vielfalt an Geschichten und Menschen wir hier immer wieder zutage fördern und ans Mikro holen. Letztes Mal haben wir ja viel über einen traditionsreichen und zugleich ganz modernen Bäckereibetrieb gelernt. Und heute habe ich gleich zwei Gäste hier, zwei Gründer, die sich erst vor 2 Jahren mit ihrer Idee selbstständig gemacht haben. Aber in diesem Jahr wurden sie schon dafür ausgezeichnet mit dem Deutschen Handwerkspreis der Bürgschaftsbanken. Gratulation dazu und herzlich willkommen Heiko Dietzenbach und Sascha Gehring.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Kurz erklärt, was macht euer Unternehmen, was beschäftigt euch den ganzen Tag von früh bis spät?
Wir haben spezialisiert auf Holzhäuser, aber nicht typisch, wie jeder denkt, Holzhäuser, man sieht von außen und von innen Holz, sondern eine Holzrahmenbauweise, also von außen und von innen sieht das Haus anders aus wie eine Massivbauweise.
Aha.
Nur im Endeffekt ist eine Holzständerbauweise, das sagt wahrscheinlich vielen was. Und das ist das, mit dem wir uns täglich beschäftigen.
Also keine Blockhütte,
nein,
sondern schon verputzt und wie man das so kennt, nur innen drin keine Steine, sondern Holz.
Genau.
Okay.
Und dann aber gibt natürlich auch, wenn ein Kunde es wünscht, kann auch von innen und von außen das Holz sichtbar haben, aber ist nicht verpflichtend.
Und jetzt ist das natürlich etwas, was man vielleicht tatsächlich auch unter neuem Bauen fassen kann, aber ihr habt noch so einen besonderen Extrapunkt, ne? was euer Unternehmen besonders ausmacht bei dieser Holzbauweise.
Wir haben uns spezialisiert, dadurch haben wir eine Produktionsstraße uns damals angeschafft, also ist jetzt vor einem Jahr gewesen, nicht mal die Maschine ist gekommen, wie lange ist jetzt her?
September
22 ist die Maschine erst eingetroffen. Und dadurch können wir hocheffizient die Holzhäuser produzieren. Und der Riesenvorteil von dem Holzhaus, deswegen sehen wir auch, dass immer mehr ein Trend kommt, auch in dem Geschosswohnungsbau, weil ein Holzhaus einfach 5-8% mehr Wohnfläche generieren kann als ein Massivhaus.
Okay, also Holz,
schmälere Wände.
Holz schmäler als
Stein. Genau, schmälere Wände, aber besserer oder gleicher U-Wert, also Effizienzwert wie ein Massivgebäude.
Heiko hat es gerade gesagt, Sascha, dass das alles noch sehr frisch ist bei euch. Und es ist ja fast genau 2 Jahre her, im April 21, der 17.04.21.
Korrekt.
Also so genau habt ihr es im Hinterkopf, weil das wirklich ein besonderer Tag war. Lass uns teilhaben an dieser Erinnerung. Was war das?
Ja, der 17.04. folgte auf ein Telefonat am 13.04. Heiko war beim Joggen und ruft mich total außer Atem an. Und hat mir erzählt, also lieber Sascha, ich muss dir sagen, ich werd mich selbstständig machen. Und alle vorherigen Geschäfte, die wir miteinander angebahnt haben, werden dann so in der Art nicht mehr laufen können. Ich habe ihm dann anvertraut, dass ich mich auch schon selbstständig gemacht habe, aber aufgrund des vorherigen Arbeitgebers noch nicht offen sprechen konnte. So haben wir uns dann gegenseitig anvertraut, dass wir beide eigentlich in die gleiche Richtung gehen und haben dann vereinbart, am 17.04. eben ein Gespräch zu führen, ob wir Synergien sehen.
Mhm.
Und an diesem 17.04. haben wir unseren Frauen gesagt, eine Stunde, das war ein Samstagmorgen, eine Stunde. Wir wollen nur mal gucken, ob eine spätere Zusammenarbeit funktionieren kann. Daraus wurden dann 10 Stunden.
Ah, was?
Heikos Frau hat uns lecker bekocht, dass wir nicht vom Fleisch fallen über den Tag hinweg. Und 10 Stunden später war die Holzhausfabrik aus der Taufe gehoben.
Also das ist die Gründungslegende, dieser 10-Stunden-Tag.
Korrekt.
Im April 21. Aber ihr kanntet euch vorher schon? Wart ihr befreundet oder wie seid ihr zusammengekommen?
Genau. Also es fing im Prinzip Jahre vorher schon an damit, dass ich an meinem Haus, Holzhaus, schon bevor wir uns kannten, wollte ich ein Vordach haben, über der Terrasse. Und beim Nachbar habe ich beobachtet, dass ein Vordach montiert wurde. Und dann habe ich den gefragt, hey, wo hast du das her und so. Und dann sagt er, ich habe einen super Kontakt, hey, der macht das toll und so. Und kann ich dir geben, wenn es mal soweit ist. Und 6 Monate später habe ich ihn dann geschrieben und habe gesagt, gib mir bitte den Kontakt. Und in meinem Display stand Heiko Dietzenbach. Und er hat dann letztendlich das Vordach gebaut. Und so kommt man von einem Vordach zu einer Holzhausfabrik.
Sascha hat immer gesagt, ich habe da hinten noch ein Grundstück und da baue ich ein Mehrfamilienhaus. Und habe gesagt, okay, dann ist das Vordach auch interessant für mich. Und er hat gesagt, irgendwann braucht es. Und dann ruft er an. Und für mich war damals klar, okay, ich baue irgendwann das Haus. Mhm. Aber mit dem Wissen, was jetzt entstanden ist, das war natürlich damals
nicht damit gerechnet.
Jetzt muss man dazu sagen, Heiko, du bist der Zimmerer.
Genau.
Sascha, du kommst ursprünglich nicht aus dem Handwerk.
Korrekt, ich komme aus der Automobilindustrie, eigentlich originär. Also wenn man es ganz genau
nimmt, so haben wir es ja gern. Ne? Ich meine, eilt herbei, ja. Ihr Industrieleute ins Handwerk, wir haben genug Job.
Ja, genau. Also ich komme tatsächlich ursprünglich aus einer Maurerfamilie, auch selbstständig. Und bin dann in die Automobilindustrie gerutscht und durfte mir dort, ich sage immer, mein Skillset oder meine persönliche Werkzeugtasche füllen mit all dem, was man in einem Automobilzuliefererkonzern lernt. Und das ist einer der Vorteile, die wir heute haben, dass wir jemanden haben, der die Technik versteht, weiß, wie man Mehrfamilienhäuser baut, interessiert daran ist, den Holzbau weiterzuentwickeln, also im Produkt selbst. Und dann mit meinen Kompetenzen ganz am anderen Ende des Tisches, kaufmännischer Natur, Struktur, wie macht man Mitarbeitergespräche, so kleine Details, wie baut man ein Unternehmen auf, was machen hier für Gesellschaftsformen Sinn und solche Sachen.
Mhm. Und die serielle Fertigung, die ja im Grunde auch ein Stück weit dann aus der Industrie ins Handwerk kommt, ne?
Genau, das entsteht aber tatsächlich mehr aus den gemeinsamen Kompetenzen. Mhm. Da legt man es dann zusammen. Und wir haben Firmen besichtigt, um auch deren Logistikkonzepte, Produktionskonzepte zu sehen. Und da wurde uns klar, dass jetzt jeder wieder seine Kompetenzen mit einbringen kann, dass dann der möglichst beste Fertigungsprozess auch stattfinden kann. Und wir glauben, das ist uns gelungen, indem wir diese 56 Meter lange Produktionsstraße haben, die eben vollautomatisiert elementiert.
Heiko, es hieß ja eben, also bei diesem Telefonat ein paar Tage vor dem 17.04., also das Datum werde ich jetzt auch nicht mehr vergessen. Genau, am 13.04., als du gesagt hast, pass mal auf, wichtige Info für dich, ich mache mich selbstständig. Was war bei dir der Antrieb, dich auf diesen Weg zu machen?
Das Problem war, das war bei mir vorher schon klar. Ich habe im Unternehmen, bin da 2014 in eine Zimmerei gegangen. Die war spezialisiert auf Sanierungen, Dachgauben, Anbauten. Und ich habe relativ schnell gemerkt, da fehlt mir so ein bisschen der Anreiz, die Herausforderung durch so Dienstvorschrift. Da fehlt einfach so ein bisschen, vielleicht ein bisschen das Risiko. Und dann habe ich mich damals spezialisiert auf den Holzhausbau. Das hat mit 4 Reihenhäusern angefangen. Dann ein mehrgeschossiger Wohnungsbau, ein riesen Hotel gebaut. Da habe ich einfach gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Und im Unternehmen damals war es dann einfach so, dass es kein Wachstum, also noch mehr Optimierung, noch mehr vergrößern, in die große Investition von einer Produktionsstraße. Das ging dann immer. Also einfach gemerkt, okay, hier ist das zu Ende. Wenn ich weitergehen will, muss ich mich selbstständig machen. Und mit dem Sascha habe ich gesprochen gehabt und habe gesagt, er wollte mich damals mit dem Unternehmen beauftragen, die Häuser so zu bauen. Und ich wusste aber schon innerlich, dass ich hier gehen werde. Nur wollte es halt nach außen kommunizieren und das war eher so für mich, okay, ich mache das jetzt, aber die Mitarbeiter wussten es damals auch noch nicht. Und er hat mir aber angemerkt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Deshalb habe ich gemerkt, okay, bevor ich den Auftrag komplett verliere, muss ich ihm das langsam jetzt sagen, weil sonst geht er vielleicht, wandert er irgendwo ab zu einer anderen Firma. Deswegen wollte ich ja damals, weil ich wollte mich ja selbstständig machen, also alleine. Aber von ihm habe ich gedacht, okay, wenn ich dann im neuen Jahr starte, kann ich von ihm ja schon Aufträge generieren. Mhm. Deswegen war mir klar, okay, muss ihm sagen. Und dadurch ist es dann so entstanden.
Jetzt ist eine Unternehmensgründung ja immer ein größerer Akt. Und viele scheuen das ja mittlerweile auch, dann tatsächlich diesen Schritt zu machen, weil sie sagen, oh Gott, die Bürokratie und die Finanzierung. Aber ich habe gehört, bei euch war wirklich dann plötzlich der Turbo drin. Und innerhalb weniger Tage hattet ihr diese Firma und wart arbeitsfähig. Wie geht das?
Ich glaube, wir ticken ziemlich ähnlich zur Einstellung an sich, was Arbeit angeht. Das ist schon mal ein Glück. Also wir arbeiten beide sehr gerne und wir lieben das, was wir tun. Und das ist halt schon mal, ich sag mal, so eine Grundzutat, die es braucht.
Seid in einer guten Work-Work-Balance.
Ja, genau. Ja. Sozusagen. Ja. Sozusagen. Ja, was folgte war dann, wir mussten ja erstmal kündigen in unseren Jobs. Das heißt, wir haben tagsüber ganz normal weitergearbeitet, wenn man das normal nennen kann, weil wir beide schon intensive Jobs hatten. Und haben dann nachts währenddessen den Businessplan geschrieben. Und in dem Businessplan haben wir uns zum Ziel gesetzt, 17.04. war die Idee, 21, 17.04.22 soll das erste Haus vom Band rollen.
Wow.
Und haben aber auch gleichzeitig gewusst, so, okay, also da ist sportlich noch zu langsam. Wir haben dann diesen Businessplan geschrieben, sind auf Banken zugegangen. Und was dann folgte, war, viele, viele Unterstützer, die von der Idee sehr angetan waren. Unsere Gemeinde, die Stadt Breisach, die uns geholfen hat, den schnellsten Kaufvertrag zu machen, den die Stadt Breisach je gemacht hat. Unsere finanzierende Bank, die uns anfänglich gesagt hat, ja, bis zur Auszahlung muss man so rechnen, 9 Monate ungefähr. Oh, und wir haben gesagt, wir brauchen es irgendwie in 3. Und es war aber auch klar, in dem Businessplan, der war so strukturiert, dass man gesehen hat, wenn da jetzt ein Ball nicht in der Zeit aus der Luft zu holen ist, dann implodiert der Businessplan. Und das haben wir jedem transparent gemacht. Und was dann folgte, war wirklich eine massive Unterstützung, sei es vom Land mit Förderungen, sei es die Bürgschaftsbank, die mit am Tisch saß, sei es unsere Hausbank, eben die Volksbank Breisgau-Markgräflerland, sei es die Gemeinde, sei es der Maschinenhersteller und letztendlich dann auch Mitarbeiter, die uns von Anfang an vertraut haben und gesagt haben, wenn ihr das macht, glauben wir daran. Und das mündete dann in eine Auslieferung vom ersten Haus am 19.04. Also um zwei Tage
später.
Ja, wir haben dann überlegt, ob wir das Ganze auch wieder sein lassen kann.
Das Problem war, dass der 17.04. ein Samstag war. Was man auch sagen muss, ist die Baugenehmigung. Ja. Wir hatten eine Baugenehmigung innerhalb von 8 Wochen.
Ja, Wahnsinn. Also ich staune wirklich Bauklötze, weil das ist ja jeder Mosaikstein einzeln für sich betrachtet, ist ja schon ein kleines Wunder im Bürokratieland Deutschland. Ne? Würdet ihr auch tatsächlich jetzt so in der Rückschau denken, Wahnsinn, durch was für eine Aneinanderreihung von Wundern wir eigentlich in diesem Gründungsjahr durchgegangen sind?
Wir können das gar nicht so richtig wahrhaben, noch nicht, weil wir so in so einem Rennen drin sind, wir immer wieder schauen wir uns an, wir sitzen gegenüber im Büro voneinander und schauen wir das über den PC und dann denken wir wieder, okay, was da jetzt alles passiert ist in einem Jahr, das ist für uns gar nicht so wirklich greifbar, weil es so schnell alles passiert ist, wir von einem Ding zum anderen rennen und wir noch nie mehr, wenn wir gesagt, ja, wenn wir das geschafft haben, dann stoßen wir mal zusammen an, wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir zusammen Abendessen, aber so richtig geklappt hat es noch nie.
Ja, kein Wunder, wenn man hört, dass ihr tatsächlich ja schon produziert habt, ehe die Fabrik um die Produktion herum fertig war.
Genau
so. Wie muss man sich das vorstellen? Also noch kein Dach auf der Fabrik, aber schon Ware raus.
Ja, so ungefähr. Ja, also man muss sich vorstellen, wir haben ja eine Holzfabrik gebaut, logischerweise. Und die aus Holz besteht.
Die selbst aus Holz besteht.
Das macht Sinn. Ja, das macht Sinn, sehen wir auch so. Das war so, dass man dann das Holzgerippe baut, wenn man so will. Das stand dann und dann haben wir angefangen, das Dach zu belegen. Und während der Belegung vom Dach hat ein Team unter diesem Dach angefangen, das erste Holzhaus zu produzieren. Und so war es möglich, ehe die Fabrik überhaupt fertig war, hat dieses Holzhaus die unfertige Fabrik schon verlassen, ja, sozusagen.
Das Wetter hat auch mitgespielt.
Das Wetter hat Gott sei Dank mitgespielt, wobei man sagen muss, die haben natürlich bei teilweise -5 Grad produziert.
Und bei Schnee haben wir die Halle aufgerichtet.
Haben wir die Halle aufgerichtet, ja. Und das ist dann auch wieder zurückzuführen auf tolle Kollegen, die man hat, die auch gesagt haben, naja gut, für dieses Projekt braucht es jetzt halt auch spezielle Maßnahmen. Wenn wir da jetzt alle Dienst nach Vorschrift machen, dann klappt es halt nicht.
Gehen wir mal auf das Thema. Ihr habt schon jetzt vom Team gesprochen und von Mitarbeitenden, die ihr auch gebraucht habt. Nur ist der Fachkräftebedarf, manche sagen auch Mangel, aber eigentlich der Bedarf an Leuten im Handwerk ja höher denn je. Ihr habt innerhalb kürzester Zeit über 30 Leute eingestellt, habe ich.
Jetzt 40 stand diese Woche, ja.
Wo habt ihr die denn aus dem Stand hergekriegt?
Ich glaube, es ist ein Thema, wie sich das Handwerk auch selbst verkauft. Wenn man unser Marketing sieht, wenn man sieht, wofür wir stehen, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen und wie wir gerne in den Wald rufen möchten, was uns wahrscheinlich nicht immer gelingt, aber ich denke, jeder spürt es, dass uns das sehr wichtig ist, dass wir ein Auge haben auf jeden persönlich. Wie geht's dem? Was macht der? Was fehlt dem? Das war von vornherein klar, das konnten wir auch in den ersten Gesprächen, schon bevor es die Firma gab, zeigen. Und dann haben wir mit dem Markenbild, das wir geschaffen haben, die Holzhausfabrik, die ökologische Holzhäuser baut, aber gar nicht nach Ökologie aussieht. Schwarze Grundfarbe, weiße Schrift, rote Pfeile, alles sehr industriell angehaucht. Das war auch das Ziel, weil jeder hat ja erwartet, wir machen ein braunes Logo mit grüner Deckfarbe und
ein paar Bäume aufs Bild.
Und ein paar Blätter im Hintergrund. Und
also innen öko, aber außen cool.
Vor allem aber darauf getrimmt, dass man uns glaubt, dass es funktioniert, dass man die industriellen Prozesse hat, dass man die Transparenz bringt, dass man die Kraft hat, auch größere Projekte so umzusetzen. Weil da geht es dann nicht mehr darum, jeder weiß doch heute, dass Holzhäuser per se ökologischer, nicht ökologisch 100% sind, aber ökologischer sind. Das muss man den Leuten nicht mehr erzählen, unserer Meinung nach. Und wir glauben, dass halt diese verschiedenen Maßnahmen, die sich unterscheiden von dem, was man oft sieht, die Mitarbeiter dann auch bewegen zu sagen, hey, das gucke ich mir an.
Ist das, Heiko, so ein Betrieb, wo du jetzt schon sagst, in dem wollte ich immer arbeiten? Also
ja,
den du selbst geschaffen hast jetzt?
Auf jeden Fall. Also ist ja was, wo man jeden Morgen hier aufsteht und man geht ja viele extra Meilen, aber das merkt man gar nicht, weil man einfach so einen Spaß dabei hat. Und jeden Morgen, wenn man die Mitarbeiter sieht, wo die auch kommen und die so einen Spaß dabei haben und so eine Freude ausstrahlen. Wir haben jetzt momentan Mitarbeitergespräche, Jahresgespräche mit den Mitarbeitern, die letztes Jahr schon bei uns waren. Und da fand ich so ganz besonders, am Freitag hatte ein Mitarbeiter ein Gespräch, der zu uns kommt, letztes Jahr im August, und der hat gesagt, ich wollte eigentlich im August letztes Jahr oder Mitte letzten Jahres, wollte ich eigentlich das Handwerk verlassen und in die Industrie gehen, weil ich einfach den Spaß an dem Handwerk verloren habe, das ich gelernt habe. Und ihr habt mir so einen Spaß wieder zurückgebracht am Handwerk. Ich bin so glücklich, es macht so einen Spaß, bei euch zu arbeiten. Ich kenne das gar nicht mehr, dass ich jeden Morgen früher da bin, als ich da sein müsste. Und das ist so was, wo man merkt, okay, man macht das richtig und den Weg müssen wir weiterverfolgen.
Besseres Lob kannst du dir doch eigentlich auch nach 50 Jahren Lebenswerk gar nicht erarbeiten.
Absolut.
Oder?
Und das ist so was, wo ich dann merke, auch, weil es sind immer zwei Paar Schuhe. Uns macht Spaß und wir versuchen immer das Beste draus zu machen. Aber wenn man das dann wieder als Feedback kriegt vom Mitarbeiter, ist das so etwas, wo man dann auch sehr bestätigt fühlt in dem, was man macht.
Wenn man euch jetzt, ihr habt eben davon gesprochen, wie ihr dann euch im Büro gegenüber sitzt und mal über den Bildschirm drüber lugt, wie muss man sich eure Zusammenarbeit vorstellen? Also ich habe gelernt, der eine der Handwerker, der andere mehr der Kaufmann, aber ist es dann tatsächlich eine getrennte Arbeit oder was läuft auch zusammen bei euch?
Es hat jeder seine Schwerpunkte. Bei mir ist es so, technische Details, die Baustellen, Angebote schreiben, das liegt im Moment noch bei mir. Und der Sascha macht die Prozesse, Optimierungen, macht das Kaufmännische, das liegt bei ihm. Und den Vertrieb machen wir gemeinsam. Und das war auch das, wo wir sagen, das macht uns beiden auch am meisten Spaß, unsere Häuser, unsere eigenen Häuser zu verkaufen. Und bei allem anderen hat jeder sein Steckenpferd. Und da weiß ich halt auch, wegen dem funktioniert es glaube ich auch so gut, wo ich weiß, das Kaufmännische, das braucht gar nicht kontrollieren. Das macht er, da kriege ich immer wieder ein Update, so und so sieht's aus und der Rest läuft. Da weiß ich auch, kann mich da 100% drauf verlassen. Und genauso ist ja technisch, da machen wir die Projekte und da Sascha, da weiß auch, dass es läuft. Und deswegen sagen wir immer, unsere Kompetenz liegt so weit auseinander, dass wir sitzen jetzt seit November letzten Jahres jeden Tag gegenüber, außer einer schon mal im Urlaub. Und wir haben noch nie gestritten. Mhm. Und das ist was, wo es glaube ich auch schon ausmacht bei dem, was wir zwei machen.
Wenn ihr sagt, Vertrieb macht ihr so gerne gemeinsam, müsst ihr aktiv verkaufen oder laufen euch die Kunden jetzt schon die Tür ein?
Ja, wir sind jetzt bis März 2024 ausgebucht.
Wow.
aber es ist jetzt nicht so, dass es uns zufliegt und die Leute kommen rein und sagen, wo muss ich unterschreiben? Bei so Projekten ist es immer so, dass die Leute natürlich auch schon gerne verstehen möchten, klappt das wirklich, kann man sich da drauf verlassen? Weil ich sag mal, jeder kennt von seinem Nachbar das Horrorszenario, der Elektriker kam nicht oder da ging irgendwas schief mit dem Ausbaggern oder die kamen einfach 6 Wochen nicht, obwohl sie es gesagt haben und sowas. Die Storys kennt jeder. Aber es wird halt wenig drüber diskutiert, was alles gut läuft, das weiß man auch. Wahrscheinlich ist es 90%, 10%, aber über die 10% wird halt diskutiert. Und das bringt dann mit sich, dass wir schon sehr genau unter die Lupe genommen werden. Und wenn wir dann Projekte machen mit 40 Wohnungen im Gründungsjahr, dann sagt natürlich ein Bauträger auch nicht, ah ja, kein Problem, ich werfe euch das Geld rüber und ihr baut dann mal und dann meldet euch, wenn ihr fertig seid. Das passiert natürlich nicht. Das heißt, Vertrieb ist jetzt bei uns keine Lead-Generierung, wie man ja so klassisch sagt, da müssen wir uns sehr wenig drum kümmern. Aber wenn der Lead da ist, müssen wir ihn ganz normal bearbeiten, wie jeder andere auch.
Nun ist eure Gründung ja in eine Zeit gefallen, die für den Bau nicht mehr so leicht war. Also nach vielen Jahren, wo es nur eine Richtung ging, alles nach oben, irgendwie die Preise für Immobilien haben sich da weiterentwickelt. Die Nachfrage ging trotzdem irgendwie durch die Decke. Und jetzt stiegen die Zinsen. Die Materialpreise wurden höher, wenn das Material überhaupt verfügbar war. Wir haben auch in Corona viel darüber gehört, dass es irgendwie plötzlich gar kein Holz mehr gab. Also diese ganzen Widrigkeiten, die man aus der Zeitung gelesen hat zum Thema Bauen und auch mit Holz, habt ihr die überhaupt nicht gespürt? Oder spürt ihr die jetzt nicht, die Zurückhaltung aufgrund der Zinslage?
Naja, man muss sich sagen, dass ich, also wir mussten in der kurzen Firmengeschichte, wenn man es mal ganz hart auf den Punkt bringt, die Holzhausfabrik schon einmal neu erfinden. Das ist eine Folge von dem Zinsanstieg. Wir hatten 50% Einfamilienhäuser, 30 bis 40% Bauträger, Kommunen und Sonderbauten. Mhm. Und nach dem Zinsanstieg hatten wir von 25 Anfragen pro Monat für Einfamilienhäuser einfach gar keine.
Okay, also doch. Mhm, ja.
Was wir, glaube ich, gut hinbekommen haben in der Gründungszeit und was wir auch jedem noch so kleinen Betrieb empfehlen, ist, dass man sich einmal über seine Strategie bewusst wird. Und das haben wir ziemlich exzessiv betrieben. Nicht jetzt wie ein Automobilzuliefererkonzern, der ganze Abteilungen dafür hat. Aber wir haben uns schon die Frage ganz konkret gestellt, was wollen wir machen? Und was purzelt dann als Einzelstrategie daraus? Wie gehen wir mit dem Personal um? Wie kaufen wir ein? Wie groß muss die Halle sein? Welche Produktionsanlage muss es sein? Das hat sich alles abgeleitet aus der grundsätzlichen Strategie, die wir gemacht haben. Und da stand eben drin, 50% Einfamilienhäuser, die über Nacht dann, schwupp, weg waren. Und wie wir das dann machen ist, wir ziehen uns dann über ein Wochenende zurück für ein Strategie-Meeting. Und dann haben wir das beleuchtet und für uns festgestellt, dass wir mit den Kommunen, mit denen wir bisher sehr reaktiv umgegangen sind, dass wir dort einen aktiven Ansatz gehen können. Und wir haben vor allem festgestellt, dass Bauträger große Lust haben, in Holz zu bauen. Und auf dem Bereich ist es natürlich nicht so leicht, einen Holzbauer zu finden. Und so haben wir dann alles wieder umgestellt. Die Sätze im Marketing, wenn man vorher gesagt hat, ein Holzhaus ist ökologisch und das Raumklima ist viel besser, sagt man jetzt natürlich, wir haben Prozesse, die funktionieren, wir haben Kosten, die wir halten können und wir generieren mehr Wohnfläche. Das ist dann Einfamilienhaus-Zielgruppensprache und Bauträgersprache. Und so sind wir zurückgekommen mit einem ganz klaren Bild. Da war das Auftragsbuch für 2023 noch fast leer. Und mit der neuen Strategie haben wir das Auftragsbuch dann in 2023 gänzlich füllen können.
Wahnsinn, wenn ich das jetzt höre, dass ihr also auch Kommunen die öffentliche Hand also zu euren Kunden macht, dann ist das ja ein Markt, bei dem man viele, viele Jahre vom Bau- und Ausbauhandwerk gehört hat, da mache ich gar nichts mehr, weil Ausschreibungen, Vergaberecht, das ist mir alles zu viel, das ist mir zu bürokratisch, dann zahlen die nicht pünktlich. Welche Erfahrungen macht ihr denn da jetzt?
Die Ausschreibung mir, also wir sind eigentlich auf keine Kommune auch gar nicht aktiv drauf zugegangen, sondern durch unsere Marketingänderung sind dann Kommunen auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wie sieht es aus, hier, wir bauen da was. Und dann klar in Breisach, wo wir ansässig sind, da bauen wir jetzt auch die Realschule. Und da wussten wir, okay, das wird gebaut und da ist natürlich von uns selber das Interesse sehr hoch gewesen. Und da bauen wir das Gebäude auch schlüsselfertig und dann gibt es da nur die Parameter, was eingehalten werden muss, Schallschutz, Brandschutz, die Oberflächenqualitäten und den Rest kann man im Endeffekt selber wählen. Und so können wir unsere Bauteilaufbauten auch bei der Schule einsetzen. Also von der Konstruktion müssen wir gar nichts ändern. Nur die Belege, die Anforderungen sind einfach andere wie im Wohnungsbau. Deswegen ging es bei uns relativ gut. Und man muss auch sagen, das Projekt läuft schon. Zahlungsmodalitäten sehr gut. Also immer innerhalb vom Zahlungsplan bezahlen die. Und das andere Gebäude, die andere Schule, wo wir bauen, genauso. Da ist die Ausschreibung, ich glaube einfach, da haben sich die Kommunen auch ein bisschen geändert. Die Ausschreibungen sind nicht mehr so ins kleinste Detail rein, weil da entsteht genau das Problem im Holzbau. Wenn es in jedes Detail rein ist, hat ja jeder Holzbau seine anderen Aufbauten und dann kommen genau die Probleme. Und wenn das so ein bisschen oberflächlich behandelt wird, sodass jeder Holzbau auch seine Aufbauten wählen kann, dann funktioniert es auch wieder und wird auch wieder attraktiver.
Aber wenn ich jetzt höre, das ist die Gemeinde, in der ihr auch euren Sitz habt. Ich meine, die werden sicherlich auch ein Interesse daran haben, dass euer Unternehmen erfolgreich ist. Aber lässt sich das übertragen auch auf andere Kommunen, dass ihr sagt, das Lamento über die Bürokratie, über das Zahlen der öffentlichen Hand ist vielleicht gar nicht so berechtigt oder es wird irgendwie besser. Was muss man als Unternehmen dafür tun?
Wir haben uns das schon bewiesen, dass es auch in anderen Kommunen geht, weil wir auch die Realschule in diese Neustadt bauen. Was es da braucht, ist, dass man als Unternehmen sagt, okay, man steigt in diese Details ein, wie bei allem. Letztendlich, ne? Wenn man eine GmbH gründet, hat man auch einen Notarvertrag vor sich liegen, bei dem man erstmal denkt, so, uff, das ist ein ganz schön dicker Schinken und was steht denn da alles drin? Und die Hälfte habe ich eigentlich noch nie gehört. Mhm. Und man muss sich da durcharbeiten und wichtig ist, glaube ich, ich kenne das von mir, dann lese ich was und denke, verstehe ich nicht, wird schon passen. Das geht halt in so einem Umfeld natürlich nicht. Man muss ganz genau lesen und dann vielleicht auch mal hinsitzen und sagen, was bedeutet das? Was müssen wir hier machen? Und man darf schon offen sagen, bei der Ausschreibung, die war dennoch umfangreich. Nicht, weil sie zu umfangreich in den Details gestaltet war, sondern weil es einfach ein großes Projekt ist. Ja, und dann muss man sich ja sagen, wenn man als Unternehmen sich auf die Fahne schreibt, große Projekte zu machen, dann gehört das halt dazu. Mhm. Und so gehen wir da durch und sagen, naja, okay, also dann setzen wir uns zusammen. Und auch da haben wir wieder eine ganz klare Trennung. Er füllt das Leistungsverzeichnis aus mit den Einzelpreisen und ich lese die Verträge durch und sage dann, also den Passus können wir mitgehen, den Passus können wir nicht mitgehen. Und so führen wir das am Ende wieder zusammen und gehen dann wieder gemeinsam in die Verhandlungen.
Ja? Ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil für uns. Also haben wir dort gemerkt bei so Ausschreiben, dass man wirklich, ich kann das Technische machen, Sascha das Kaufmännische. Und dann können wir wirklich beide uns auf die Teile konzentrieren, fokussieren. Und dann haben wir es am Ende zusammengefügt und so kriegen wir das beste Produkt für uns wieder raus.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man das hört, hat man eigentlich nur noch Lust, zu zweit zu gründen und tatsächlich mit jemandem, der einen so ideal ergänzt. Wenn ihr jetzt mal zurückschaut, Lernkurve muss ja mega steil sein in der Dynamik, wie ihr das jetzt innerhalb von 2 Jahren aufgezogen habt. Was würdet ihr sagen, war so die beste Lektion, das Schönste und was war das Schlimmste, worauf ihr hättet verzichten können?
Boah, das ist jetzt
das ist ganz schwer.
Das ist eine schwere Frage.
Das hat mir gar keine Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Weil ich glaube, was uns der persönliche Antrieb schon, was ich sehr gut finde, ist, ich glaube, wenn man alleine ist und der alleinige Geschäftsführer von so einem Unternehmen, fehlt einem so ein bisschen, weil bei uns immer wieder so, dass wenn ich jetzt was nicht gemacht habe, Sascha einen Kunde gehabt, habe ihm besprochen, in 2 Wochen ist das Angebot raus und ich habe es nicht kalkulieren können derzeit, dann kommt er und sagt, hey, was ist denn los? Also immer so wieder einer, wo einem auch so ein bisschen wieder Feuer gibt. Ich glaube, wenn man alleine ist, hat man ja nie mehr, weil ein Mitarbeiter kann das ja nicht so einem machen. Das finde ich immer wieder sowas, wo man merkt, okay, man hat jemand neben einem, wo einen nochmal zusätzlich anfeuert. Und halt jemand nebendran zu haben, der genauso Vollgas gibt, wo ich bis zu dem Zeitpunkt nicht so gekannt habe, wo genauso interessiert ist an dem Erfolg und wo auch so willig ist, die extra Meile zu gehen.
Mir fallen wahnsinnig viele Situationen ein, die ich wirklich extrem genossen habe. Sei es, als der erste Gerippeteil von der Halle stand, sei es, als wir die Container auf das Grundstück gehievt haben, wo wir dann ab dem Tag sofort drin saßen. Aber eine Sache, die mir besonders im Gedächtnis bleibt, ist der Abend vor der Gründung, der mir so bewiesen hat, okay, ich hab den richtigen Partner. Und zwar ist es ja so, dass man eine Gesellschaft zusammen gründet und dann geht es ja um die Frage, wie verteilt man das? Und man weiß aus Erfahrung heraus, eine 50-50-Verteilung ist immer schlecht, weil wenn ich anderer Meinung bin als Heiko, dann passiert es, dass wir uns gegenseitig auf allem blockieren können, aber auf allem. Und mit diesem Wissen bin ich am Abend zuvor schon auf der Couch gewesen und denke mir so, das können wir nicht machen. So ein Riesending, wir können das nicht machen. Dann habe ich mir überlegt, wie würde ich es denn jetzt machen? Ne? Und dann zu sagen, ich mache das nicht, aber mehr Prozente zu fordern, das wäre nicht mein Stil. Und dann hatte ich für mich eine Idee und habe ihn dann angerufen an dem Abend und sage ihm noch, am Telefon so richtig frontal, wir können das morgen so nicht machen. Und dann sage ich, hör zu, wir schreiben das folgendermaßen um. Wir machen auf wichtigen Entscheidungen, Grundstücke und so weiter, so strategische Themen, 50-50. Und wir machen auf den operativen Entscheidungen 51 für dich und 49 für mich. Und dann sind wir mindestens sicher, wenn es mal richtig krachen sollte, dass wir uns nicht gegenseitig blockieren. Dann sagt er ins Telefon einen Satz, entweder du kommst morgen, unterschreibst das Ding, so wie wir es ausgemacht haben, oder wir lassen das Ganze. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Abend, danke, tschüss. Und das war das Gespräch. Und dann haben wir aufgelegt und ich bin quasi mit meinem Vorhaben null durchgekommen und habe gewusst, nee, da gibt's eine Grenze. Und das hat mir dann aber auch gezeigt, okay, wir können das so zusammen machen, weil wir uns das anvertrauen können und weil wir wissen, dass der andere nicht sagt, oh, der hat da vielleicht 50 Cent mehr rausgezogen als ich.
Das heißt, dein Anspruch, Heiko, wäre es immer, egal wie unterschiedlicher Meinung ist, wir müssen einen gemeinsamen Weg finden.
Das ist auch so. Und ich glaube, das ist auch das Geheimrezept, weil wir beide keine Nehmertypen sind, sondern immer schauen, dass für beide passt. Und deswegen auch für mich klar, okay, das will ich nicht. Entweder machen wir es das und kriege das gemeinsam hin mit 50-50. Oder wenn man jetzt im Vorhinein schon überlege, dass wir es nicht hinkriegen, dann können wir es bleiben lassen.
Sehr schön. Es passt hervorragend zu unserer Zielkurve hier bei Goldboden, wo wir ein kleines Spiel mit unseren Gästen immer machen. Und wenn ihr sagt, wir wollen da so übereinstimmen, mal gucken, ob wir bei entweder oder unserem Spiel für die Talkgäste hier auch Übereinstimmung bei euch hinkriegen. Wir haben 4 entweder oders für euch vorbereitet. Mal gucken, haut's spontan raus. Schreibtisch oder Werkshalle?
Schreibtisch.
Ah, okay. Nicht schlecht. Auch der Handwerker sagt Schreibtisch, aber gut.
Mittlerweile schon.
Ja. Jetzt als Chef, alles klar. Ja, und wir haben ja auch ein Bild im Hinterkopf von euch beiden, die über den Bildschirm gucken. Mhm. Planen oder spontan sein?
Planen.
Wow. Okay. Also das ist ja besser als in jeder Eheanbahnungsshow hier zwischen euch beiden. Hast du da auch ein bisschen was, Heiko, von Sascha gelernt, sozusagen aus
ganz
dieser
klar.
Konzerndenke?
Die Prozesse ist schon was, wo er extrem mit reinbringt und wo ich mittlerweile auch anders arbeite als vorher. Mhm. Das muss ich schon sagen, das ist was, wo ich ja dankbar drum bin, weil so Prozesse aus der Industrie, das habe ich davor gar nicht gekannt zum Handwerk. Das technische Know-how hat man natürlich viel selber angeeignet und auf Fortbildung, Schulung, aber das, so Prozesse wie in der Industrie, das gibt es ja im Handwerk fast gar nicht. Und das ist schon ein Riesenmehrwert.
Nächstes entweder oder. Jobrad oder Dienstwagen?
Dienstwagen. Super. Ich habe doch kein Fahrrad, mit dem war das klar.
Wir haben nur gesehen, dass ihr Jobrad anbietet als Benefit für eure Leute. Ja. Ne?
Genau.
Okay, aber zu mancher Baustelle wäre es dann wahrscheinlich mit dem Rad auch zu weit, gell?
Das stimmt, richtig. Ja.
Ja. Ja, das reicht schon, wenn die 500 Meter weg ist. Aber wir fahren E-Fahrzeuge, weil wir dem ökologischen Anspruch ja nachkommen wollen. Mhm. Und sind auch sehr happy damit, muss man sagen. Aber wir sind halt beides. Wir mögen Autos.
Dann last but not least, 4-Tage-Woche oder rund um die Uhr?
Rund um die Uhr.
Na, 4-Tage-Woche für die Mitarbeiter, für uns rund um die Uhr.
Okay.
Also das unterscheide ich. Weil
hast du uns gemeint oder die Mitarbeiter?
Nö, die Differenzierung, die wir gerade gehört haben, die passt ja wahrscheinlich. Ja, ne?
Die passt für uns beide.
Ja. Ihr habt eine 4,5-Tage-Woche, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau. Ne? Und wenn das möglich ist, also sag immer, wenn man das finanziell hinkriegt und man schafft es auch von der Auftragslage her, glaube ich, dass das auch die Zukunft ist, um in Zukunft Mitarbeiter zu gewinnen. Also das sehen wir beide auch so, darüber haben wir schon diskutiert.
Ja.
Aber für mich selber 4 Tage, na, das geht nicht.
Ja.
So, dass ich 3 Tage frei hätte, wenn ich 3 Tage im Urlaub bin, denke ich schon nach dem 2. Tag, also jetzt langsam könnte wir ins Geschäft gehen.
Möge euch die Kraft noch lange erhalten bleiben. Schauen wir zum Schluss ein bisschen in die Zukunft. Ihr habt ja in 2 Jahren jetzt ein Programm abgezogen mit Gründung und Skalierung auch und schon umsetzen, wofür manche 5 oder vielleicht 10 Jahre brauchen. Aber wenn wir mal 10 Jahre nach vorne gucken, wo wollt ihr dann stehen?
Ja, wir haben Kennzahlen im Kopf, aber auch persönliche Attribute, die wir gerne erreichen möchten. Es wäre schön, wenn wir 100, 150 Mitarbeiter wären, um entsprechend viele Aufträge machen zu können. Ich würde mal sagen, die Holzhausfabrik vielleicht mal 3 mal 4. Okay. Es wäre aber auch schön, und das steht eigentlich noch mehr im Vordergrund, wir müssten gar nicht so wachsen, wir haben einfach Spaß dran. Wir könnten auch einfach so bleiben, wie wir jetzt sind. Auch das ist ein charmantes Szenario, aber aus persönlicher Sicht wollen wir es schon erreichen. Ich meine, wir haben beide Familien und die sind uns am wichtigsten. Und bei all dem Spaß, den wir in der Holzhausfabrik haben, glaube ich, muss man gucken, wo hat man seine Basis. Und wenn man die verliert, dann kennt es jeder von sich selbst, dann kann es einem schnell mal den Teppich unter den Füßen wegziehen. Und es muss uns gelingen und die Holzhausfabrik muss das leisten können für unsere Mitarbeiter, aber auch für uns, dass wir irgendwann tatsächlich deutlich weniger arbeiten, als wir es jetzt machen. Ja. Ob das dann gelingt, ist die andere Frage.
Dass wir halt mal noch zur normale Uhrzeit aus dem Geschäft kommen. Dann sagt, hey, um 16 Uhr schalten wir Feierabend oder am Freitagmittag kommen wir halt auch mal um 1 aus dem Unternehmen. Das ist schon sowas, wo wir darauf hinarbeiten und sagen, hey, der Wachstum ist schon sehr wichtig, aber auch, dass man nicht 20 Jahre lang, was man von vielen Handwerksbetrieben kennt, wo der Chef 20 Jahre lang 7 Tage die Woche arbeitet. Mhm. Und das funktioniert nicht.
Also bei aller Lust an Work-Work-Balance auch ein bisschen live, ne?
Ja, weil wir glauben einfach beide, dass Family halt nicht funktioniert, wenn man 30 Jahre lang 7 Tage die Woche arbeitet.
2 der innovativsten Handwerker aus Deutschland, Handwerksunternehmer, sagen zumindest die Bürgschaftsbanken, die diesen beiden ihren Deutschen Handwerkspreis verliehen haben. Sie waren heute unsere Gäste, Sascha Gehring und Heiko Dietzenbach von der Holzhausfabrik aus Breisach im wunderschönen Südschwarzwald. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg, dass ihr diese Ziele vielleicht gar nicht auch erst in 10 Jahren, sondern schon alsbald dann auch erreicht. Ja, und dass man viele Häuser von euch sieht und vielleicht auch glückliche Kinder, die in die Schulen gehen, die ihr baut. Danke, dass ihr heute bei uns wart.
Dankeschön.
Vielen Dank
für die Einladung.
Diese Folge von Goldboden war wieder ein Ergebnis einer hervorragenden redaktionellen Planung von Marion Buchheit. Vielen Dank dafür. Und die nächsten Gäste sind schon nicht nur auf der Liste, sondern so gut wie schon auf der Anreise hier ins Tonstudio Götze in Stuttgart. Wen es dann gibt und worüber wir dann reden, das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr uns folgt bei Facebook, bei LinkedIn, auf allen möglichen Kanälen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin Peter Haas. Das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.